Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie ist es weltweit um dieses Menschenrecht bestellt? Wo und warum ist die Religionsfreiheit in Gefahr? Auskunft dazu gibt der in Erlangen im Deutschen Franken lehrende Professor für Menschenrechte, Heiner Bielefeld. Bielefeld ist im letzten Jahr vom UNO-Generalsekretär zum Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit des UN-Menschenrechtsrates in Genf berufen worden. Heiner Bielefeld jetzt im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz.
Herr Bielefeld, ist die Religionsfreiheit in Gefahr, wenn Schweizerinnen und Schweizer für ein Minarettverbot abstimmen?
Nun, das Ergebnis dieser Abstimmung ist nicht vereinbar mit der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit ist ein Freiheitsrecht, aber eben ein Menschenrecht, ein universales Menschenrecht. Das hat auch immer deshalb zu tun mit der Komponente der gleichberechtigten Durchsetzung. Und jetzt hier einer Religionsgruppe zu signalisieren, ihr seid nicht willkommen, ihr dürft euch jedenfalls in der Architektur nicht sichtbar präsentieren, so wie andere, das verstößt gegen Geist und ich denke auch gegen Buchstaben der Religionsfreiheit.
Dann haben wir hier einen interessanten Fall, weil auf der einen Seite steht die Demokratie, also das Recht des Volkes, etwas abzustimmen und mehrheitlich zu bestimmen. Und auf der anderen Seite gibt es das Menschenrecht. Das kollidiert.
Ich würde Demokratie so interpretieren, dass sie nicht einfach nur heißt, die Mehrheit setzt sich durch, sondern die Demokratie lebt von bestimmten Regeln und dazu zählt auch das Prinzip der Gleichberechtigung. Ich glaube, dass das Mehrheitsprinzip selber eine Art Prinzip zweiter Ordnung ist, eine Verfahrensregel der Demokratie. Wenn es einen legitimen Pluralismus gibt, dann sollen alle Stimmen gleich zählen. Und da ist das Mehrheitsprinzip sozusagen eine natürliche Entscheidungsregel. Aber sie gilt nicht völlig absolut, sondern findet ihre Grenze da, wo es um elementare Anliegen von Gleichberechtigung geht. Deshalb sehe ich eigentlich keinen Grundsatzkonflikt zwischen Menschenrechten und Demokratie, sondern ich glaube, dass die Wahrung der Menschenrechte die Demokratie stärkt. Und ich glaube also auch über dieses Minarettreferendum sein Ergebnis kritisch nachzudenken, ist im Sinne der Demokratie und nicht gegen die Demokratie gerichtet.
Nun war diese Abstimmung damals ja Teil einer europaweiten Angst vor dem Islam, einer Islamophobie, die immer noch herrscht, in einigen Ländern sehr ausgeprägt. Ich denke an Holland zum Beispiel. Ist diese Angst vor dem Islam eine Gefahr für die europäische Religionsfreiheit?
Diese Strömung der Islamophobie ist ein echtes Problem. Ich glaube, das hat eher Bezüge zum Thema Rassismus als zum Thema Religionsfreiheit. Und zwar deshalb, weil es gar nicht darum geht, dass hier die individuelle Freiheit religiöser Überzeugung, religiöser Praxis oder auch die kommunitäre Freiheit religiöser Praxis bedroht ist, sondern es geht ja um Zuschreibung von Menschen, denen eine negative Mentalität unterstellt wird. Also eine Art kollektive Zuschreibung mit dem Ergebnis, dass Menschen als Individuen, als Personen hinter dieser kollektiven Mentalität gleichsam verschwinden. Und das ist eher ein Muster, das Nähe zeigt zum Thema Rassismus. Aber es ist sicher auch für die Durchsetzung der Religionsfreiheit ganz unglücklich, wenn ein solches Klima der Angst, auch der geschürten Angst, zum Teil der Hysterie besteht. Die Antwort darauf ist übrigens immer eine sehr präzise Debatte. Nicht Sprechverbote, meiner Meinung nach. Man muss über alles reden können, auch alle Bedenken auf den Tisch bringen können, aber fair und einigermaßen genau.
Wie genau, Herr Bielefeld, definieren Sie denn Religionsfreiheit?
Die Religionsfreiheit ist ja niedergelegt in internationalen Menschenrechtsdokumenten. Und die wichtigsten Dokumente sind einmal die berühmte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, das Mutterdokument. Das enthält eine Bestimmung auch zur Religionsfreiheit. Und dann rechtlich von vornherein verbindlich der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Artikel 18 Religionsfreiheit wird da sehr umfassend definiert, nämlich als Freiheitsrecht der Menschen, privat, öffentlich, individuell, aber auch gemeinschaftlich ein umfassendes Freiheitsrecht, das beinhaltet die Freiheit, einen Glauben zu haben oder auch nicht zu haben, nach der Wahrheit zu suchen, dabei unterschiedliche Ergebnisse zu finden, sich mit anderen zusammenzuschließen oder auch das nicht zu tun, versuchen, andere zu überzeugen, sich selber auch überzeugen lassen, Freiheit auch zum Glaubenswechsel, Freiheit, sich auch für Fragen von Religion und Weltanschauung vielleicht gar nicht zu interessieren. Auch das muss möglich sein. Also die Religionsfreiheit ist auch die Freiheit der Agnostiker, übrigens auch die Freiheit bekennender Atheisten. Also ein sehr weit gespanntes Freiheitsrecht.
Ist sie auch die Freiheit von Sekten und irgendwelchen neuheidnischen Kulten?
Zunächst einmal gilt es, es kann nicht sein, dass man mit einer Liste möglicher Religionen einsteigt. Das geht nicht, zu sagen, also wir haben 5 anerkannte Religionen oder wir haben 12 anerkannte Religionen, wir haben so und so viel anerkannte Religionen und zwischen denen haben Menschen dann Möglichkeiten. Ausgangspunkt, wie immer bei den Menschenrechten, ist Würde und Freiheit der Menschen. Würde und Freiheit der Menschen. Und das heißt zunächst einmal, das Selbstverständnis der Menschen zählt. Wir haben also nicht irgendeine vorab begrenzte Liste von Möglichkeiten, sondern es ist sehr, sehr offen und die Religionsfreiheit schließt auch ein, die Freiheit, neue Religionen zu gründen. Also es ist auch die Freiheit der Angehörigen sehr kleiner Religionen, noch nicht bekannter Religionen. Also es ist ein sehr offenes Recht, natürlich nicht völlig unbegrenzt, das muss man gleich sagen, damit es kein Missverständnis gibt. Es gibt schon auf der Definitionsseite natürlich gewisse Grenzen, wenn es so ins völlig Triviale sonst abrutschen würde. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, auch Schranken zu setzen, wenn etwa es darum geht, die Rechte anderer zu schützen. Also im Namen der Religionsfreiheit zum Beispiel Gewaltaufrufe zu tätigen oder gar Gewalt zu praktizieren. Das wäre natürlich nicht durch Menschenrechte gedeckt.
Über diese Grenzen müssen wir sicher noch reden nachher. Ich wollte Sie zunächst nochmal fragen, gilt diese Religionsfreiheit, egal wie groß eine religiöse Gruppe ist? Also wenn wir das jetzt mal an einem Beispiel deutlich machen, hat der Muezzin nicht genau das gleiche Recht, laut zu rufen, wie die Kirchen das Recht haben, ihre Glocken läuten zu lassen?
Im Prinzip würde ich das ganz genauso sehen. Und zwar, es geht um das Recht jedes einzelnen Menschen und natürlich, gerade bei der Religionsfreiheit ganz wichtig, dass Menschen sich zusammenschließen. Aber ob sie sich in großen Gruppen zusammenschließen, in kleinen, ob Menschen einer traditionell sehr dominanten Religion angehören und das auch weiter betreiben wollen oder ob sie sich abspalten. Also die Religionsfreiheit ist ein Recht aller. Das macht genau den Charakter des Menschenrechts aus. Und sie spielt naturgemäß immer eine besondere Rolle, gerade auch für die Kleinen, für Minderheiten, manchmal auch für die Minderheiten innerhalb der Minderheiten, auch zum Beispiel die Frauen. Sie ist ein Recht auch von Konvertitinnen und Konvertiten, von Dissidentinnen, Dissidenten, von Menschen mit komplexen Identitäten oder auch uneindeutigen Identitäten. Also es geht nicht um die wahre Religion oder etablierte Religionen in ihren Strukturen, sondern Ausgangspunkt ist Würde und Freiheit jedes einzelnen Menschen.
Wie sieht es in dem Zusammenhang dann mit dem konfessionellen Religionsunterricht aus, den wir in den meisten Ländern immer noch haben? Müsste nicht hier streng im Sinne von Religionsfreiheit längst so etwas wie ein Werteunterricht, der konfessionsübergreifend ist, anstatt des Religionsunterrichts greifen?
Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist nichts zu sagen gegen auch einen konfessionellen Religionsunterricht, wenn er die Möglichkeit vorsieht, dass auch Menschen sich dann nicht daran beteiligen. Natürlich die Austrittsoption muss gegeben sein, zu sagen, nein, da will ich nicht gezwungen werden, wenn das ein ordentliches Lehrfach ist. Keine Sanktionen für Menschen, denen das suspekt ist, die das nicht möchten. Und es muss natürlich, wenn man einen konfessionellen Religionsunterricht anbietet, offen sein für die bestehende Vielfalt in einem Land. Nun lässt sich nicht leugnen, dass das immer schwieriger wird. Also der konfessionelle Religionsunterricht, wie er in der Schweiz in vielen Kantonen besteht, wie er in Deutschland, in Österreich weitgehend besteht, mit allerlei regionalen Besonderheiten, ist in einer sehr pluralistischen Gesellschaft nicht so leicht zu organisieren. Dennoch würde ich sagen, der hat auch manche Vorzüge. Also wenn man ihn anbietet nach fairen Kriterien, nach nicht diskriminierenden Kriterien, wenn es auch die Möglichkeit gibt, sich abzumelden, damit niemand gegen sein Gewissen, gegen seine Überzeugung an einem solchen Unterricht teilnehmen muss, ist nichts dagegen zu sagen.
Mir scheint, das Ganze ist ja ein sehr emotionales Thema. Also sowohl beim Thema Religionsunterricht wie auch bei anderen Dingen, wo es um die Schule geht, also etwa wenn Eltern ihre Töchter nicht am Schwimmunterricht teilnehmen lassen wollen oder was auch manchmal leider vorkommt, ist, dass Eltern bestimmte medizinische Behandlungen ihren Kindern verweigern und sich jeweils auf die Religionsfreiheit berufen. Sind da nicht klare Grenzen eigentlich gesetzt?
Das ist völlig richtig, genauso wie Sie das sagen. Nun sind die Fälle allerdings unterschiedlich. Der zuletzt angesprochene Fall, etwa Verweigerung bestimmter medizinischer Behandlung aus Gewissensgründen, das geht natürlich nicht auf Kosten Dritter. Da findet auch das Elternrecht seine Grenze. Also Eltern können ja nicht sozusagen über ihre Kinder bestimmen, so weit, dass das dann möglicherweise tödliche Folgen hat. Hier muss der Staat dann sozusagen an die Stelle der Eltern treten, jedenfalls für die Zeit, wo eine solche medizinische Behandlung stattfindet. Das Elternrecht muss ja nicht auf Dauer entzogen werden. Es ist immer wichtig, das mildeste Mittel zu greifen. Aber klar ist, Elternrecht kann Grenzen finden. Auch Religionsfreiheit kann Grenzen finden, wenn es um die elementaren Rechte anderer geht, auch andere Menschenrechte geht, auch Gleichberechtigung von Männern und Frauen geht. Und oder auch so etwas geht wie Bildungsrecht. Deshalb ist also auch die Frage Befreiung vom Schwimmunterricht eine schwierige Frage. Allerdings eine Frage, bei der ich sagen würde, da sollte man versuchen, Kompromisse zu finden. Da würde ich jetzt nicht sagen, also Schwimmunterricht hat denselben Status wie schon die Religionsfreiheit. Aber trotzdem auch das Bildungsrecht ist ein solches, mit dem man nicht ganz leichtfertig umgehen darf. Wer nun sagt, aus Gewissensgründen kann ich meine Tochter nicht an einem solchen Unterricht teilnehmen lassen oder wenn Betroffene für sich selber das so sagen, dem muss man schon zumuten können, zu argumentieren, auch ein Stück weit zu zeigen, dass es ernst ist.
Nun berufen sich ja Politiker in Europa gerne darauf, dass wir eine christliche Leitkultur haben, aus unserer Geschichte heraus. Wie geht das zusammen, Religionsfreiheit und christliche Leitkultur?
Nun, so ein Begriff wie christliche Leitkultur ist ein bisschen vage und das macht es auch so schwer. Der Begriff kann ganz harmlos sein und er kann auch weniger harmlos gemeint sein. Harmlos wäre es ja, wenn man schlichtweg auf das historische Faktum verweist, dass unsere Gesellschaften, das gilt für die Schweiz, das gilt für Deutschland, Österreich, für viele andere europäische Gesellschaften, natürlich traditionell christlich geprägt sind. Also das ist ein historisches Faktum und über solche historische Fakten zu reden, ist ja auch nicht diskriminierend. Also ich lebe jetzt hier in Erlangen. Erlangen ist eine Hugenottenstadt. Ich fühle mich als Katholik nicht diskriminiert, wenn jemand sagt, Erlangen ist traditionell nicht so sehr katholisch, sondern eher calvinistisch geprägt gewesen oder reformiert geprägt gewesen. Oft gewinnt die Rede von der christlichen Leitkultur dann eine programmatische Wendung. Also da wird dann nicht einfach nur über die Geschichte gesprochen, sondern es wird der Eindruck erweckt, ja, das Christentum sollte auch eine besondere Stellung genießen, zum Beispiel in der Verfassungsordnung. Und manchmal wird gesagt, auch unsere Grundrechte und Menschenrechte seien in erster Linie aus dem Christentum hervorgegangen und dann sei es geradezu ein Gebot des kulturellen Verfassungsschutzes, hier bestimmte privilegierte Positionen zu wahren, dann wird es schwierig. Ich glaube, da rutscht dann historische Beschreibung manchmal auch in etwas versimpelnde historische Geschichtsklitterungen und wenn das dann in der Absicht geschieht, eine Gruppe zu privilegieren, andere Gruppen zu diskriminieren, ein bisschen am Rand zu halten, da gerät man dann in Scherereien auch mit dem Anspruch der Religionsfreiheit.
Herr Bielefeld, es gibt christliche Menschenrechtsgruppen, die immer wieder behaupten, dass die Christen die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit darstellen. Können Sie das aus Ihrer Sicht bestätigen?
Mit solchen Zahlen sollte man ausgesprochen vorsichtig umgehen. Ich glaube, richtig ist ja zunächst einmal, das Christentum ist nach wie vor mit Abstand die größte Religionsgruppe weltweit. Von daher kann man davon ausgehen, es gibt tatsächlich auch sehr viele Christen, die verfolgt werden. Also es gibt Christenverfolgung, um diesen Begriff jetzt mal, der ja kein sehr präziser ist, zu verwenden, in vielen Ländern der Welt. In China, in anderen immer noch kommunistisch geprägten Regionen wie Kambodscha, Laos, Vietnam. Es gibt sie in vielen Ländern des Mittleren Ostens, in einigen islamisch geprägten Ländern oder auch förmlichen islamischen Staaten. Wir haben jetzt gerade wieder einmal auch gewaltsame Übergriffe erlebt zwischen Kopten und Muslimen. Ganz schlimm ja in der Neujahrsnacht, die Ermordung von Kopten, da sind 23 Menschen ermordet worden. In einem Land wie Irak, da ist es um die Sicherheit der Bevölkerung ganz generell schlecht bestellt. Aber Christen sind oft besonders betroffen, weil man sie auch mit dem Westen in Verbindung bringt. Also richtig ist es, in vielen Ländern der Welt sind christliche Gruppen von Verfolgung betroffen. Das ist schon wahr. Wenn man dann genauer hinschaut, stellt man fest, es sind aber oft auch besondere christliche Gruppen, die am stärksten betroffen sind, nämlich solche christlichen Gruppierungen, die als Missionskirchen gelten. Das sind etwa in den Staaten des Mittleren Ostens vor allem protestantische Gruppen. Also oftmals stehen die im Fadenkreuz auch von Gewalt, weil man mit ihnen den Westen in Verbindung bringt und weil man ihnen zuschreibt, dass sie aktive Missionstätigkeit betreiben, was in vielen Ländern, gerade islamisch geprägten Ländern, nicht vorgesehen ist. Übrigens unter Verletzung der Religionsfreiheit, denn Missionstätigkeit muss eigentlich möglich sein. Also wenn man sich genau das anschaut, ist das Bild wie immer komplexer. Und wie gesagt, oftmals sind es protestantische Gruppen, die sehr stark betroffen sind. Aber man sollte nie aus dem Blick lassen, auch andere Gruppen. Also die Baha'i in Iran, Ahmadis in Pakistan, also brutale Verfolgung, die Falun Gong in China. Und deshalb ist mir die Rede von der Christenverfolgung, wenn sie so dominant wird, auch manchmal ein bisschen suspekt.
Sie sind noch relativ neu jetzt in diesem internationalen Amt. Haben Sie schon erste Erfahrungen sammeln können, was Sie ausrichten können? Also Sie haben gerade Länder genannt wie China oder Iran, die ja nun gegen Kritik von außen sofort die Tür eigentlich immer zumachen. Werden Sie dort überhaupt angehört?
Nun, ich sehe mich natürlich als ein kleines Mosaiksteinchen in einem großen Ganzen. Sonst wäre es hoffnungslos. Ich glaube, man muss den Menschenrechtsschutz sehr, sehr langfristig anlegen. Das ist eine Aufgabe, die was zu tun hat mit dem Aufbau und dem Ausbau von Institutionen. Institutionen, die langfristig ihre Wirkung dann zeigen, wenn sie auch genutzt werden von vielen Menschen. Breite Netzwerke, breite Bündnisse, langfristiger Institutionenaufbau, dann kann man was bewirken. Und um auf Ihre Frage konkret dann doch was zu sagen, ich erlebe, dass auf die diplomatische Kommunikation, die ich ja auch zu ganz konkreten Fällen leiste, zu konkreten Verletzungen auch leiste mit den Staaten, durchaus auch Antworten kommen. Auch ein Staat wie China antwortet, wenn man Fälle anspricht, zum Beispiel Verfolgung der Falun Gong. Ja? Die antworten dann manchmal etwas spät, die Antworten fallen nicht zufrieden aus, aber es kommen dann doch Antworten, weil die Staaten ja wissen, dass nach einer Phase der vertraulichen Kommunikation all dies auch in der UNO offengelegt wird. Das schafft schon einen gewissen Anreiz auch, dann doch einzugehen auf die Punkte.
Im heutigen Kontext zu Gast ist der Sonderberichterstatter in Sachen Religionsfreiheit beim UNO-Menschenrechtsrat in Genf, Heiner Bielefeld, Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik in Erlangen. Herr Bielefeld, Sie sind Theologe und Philosoph von der Ausbildung her. Gibt es für Sie bei den Menschenrechten sowas wie eine Werteskala und wo stünde dort die Religionsfreiheit?
Aus guten Gründen hat man immer wieder verzichtet, abstrakte Hierarchisierungen vorzunehmen, zu sagen, okay, Recht auf Leben ist das Wichtigste und danach kommt erstmal nichts. Denn wenn man das abkoppelt, das Recht auf Leben von dem Recht auf Meinungsfreiheit, dann wird das schließlich eher da wird es überhaupt kein Menschenrecht mehr. Dann ist es eher eine Art Schutzversprechen von möglicherweise mafiös organisierten Staaten. Das ist kein Menschenrecht mehr, wenn man das Recht auf Leben isoliert. Und umgekehrt, wenn man das Recht auf Meinungsfreiheit völlig abkoppelt von der Frage Rassismusbekämpfung, dann hat das auch absurde Konsequenzen. Genauso, wenn man das Recht auf Religionsfreiheit völlig abkoppelt von, sagen wir mal, Gesichtspunkten der Gleichberechtigung der Geschlechter, hat es absurde Konsequenzen. Deshalb, man muss die Menschenrechte als Gesamtstruktur sehen. Die sind insgesamt orientiert an der Idee, alle Menschen in ihrer Würde gleich, alle Menschen in ihren elementaren Rechten gleich. Und diese elementaren Rechte sind vor allem Freiheitsrechte. Da gibt es eine innere Nähe zwischen Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und mir ist wichtig, das große Ganze immer zu sehen und die Religionsfreiheit nicht zu isolieren. Nur ohne die Religionsfreiheit sind die Menschenrechte auch nicht so viel wert. Denn also Respekt vor dem Menschen als einem Träger von Gewissen, von Überzeugung, das ist natürlich ja, im Kern der Menschenrechte angelegt.
Nun gab es ja vor der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 schon Beispiele in der Geschichte, wo es ganz gut geklappt hat, dass Juden, Christen und Muslime friedlich zusammengelebt haben, auch sogar im Osmanischen Reich. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser Zeit der religiösen Toleranz, die wir von früher her kennen, und der heutigen Zeit, wo wir die Religionsfreiheit als Menschenrecht haben?
Ich persönlich möchte eigentlich das Menschenrecht auf Religionsfreiheit nicht so mit Toleranz in einen Topf werfen. Toleranz ist eine Haltung. Das kann eine Haltung der Großzügigkeit sein, aber manchmal auch ein bisschen verbunden damit, dass man auf andere herabschaut. Also so die klassische Toleranzpolitik sowohl islamischer Großreiche als auch zum Beispiel der Fürsten in der Aufklärungszeit, die war oft verbunden damit, dass man sagt, na ja, wir tolerieren zwar Minderheiten, aber wir weisen ihnen auch zugleich einen Ort am Rande der Gesellschaft zu. Und wie gesagt, das ist ein Muster, das findet man sowohl in der Aufklärungszeit, beim alten Fritz, der gern zitiert wird, ne, mit, dass bei ihm jeder nach seiner Fassung selig werden möge. Das war auch so ein bisschen frotzelig gemeint. Das hat nichts zu tun mit wirklicher Anerkennung. Es hat nichts zu tun mit wirklicher Gleichberechtigung. Den Juden ging es in Preußen zu der Zeit nicht besonders gut, zur Zeit des alten Fritz. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die klassischen islamischen Großreiche bis hin zum Osmanischen Reich, man könnte aber auch weiter zurückgehen, da gab es dann zwar Koexistenz zwischen der muslimischen Mehrheit, im Osmanischen Reich war es ja dann irgendwann mal die Mehrheit, und orthodoxen Christen, Juden, anderen Gruppen, aber es war nie eine Existenz auf der Basis der Gleichberechtigung. Das ist eine ganz moderne Idee, die man sich damals noch nicht so wirklich vorgenommen hat zu verwirklichen. Und natürlich war es auch nicht eine Koexistenz auf der Grundlage der Anerkennung individueller Freiheit. Also es war nicht vorgesehen, dass die Menschen konvertieren hin und her in alle Richtungen. Das war nicht, also, sondern natürlich die islamischen Großreiche verstanden sich als im Kern islamisch. Das heißt, mit einer ganz klaren Überlegenheit des Islams und eben begrenzten Toleranzmöglichkeiten für bestimmte, mehr oder weniger abschließend aufgezählte Minderheitengruppen. Der Ansatz der Religionsfreiheit als Menschenrecht ist ganz anders, nämlich Würde und Freiheit jedes einzelnen Menschen, der dann erstmal selber entscheiden kann, wer er überhaupt ist und wie er sich in Fragen von Religion und Weltanschauung orientiert. Und da soll die Freiheit aller anerkannt werden, und zwar nach Maßgabe der Gleichberechtigung. Das ist eine moderne Idee, die man jetzt nicht sozusagen auf klassische Toleranzkonzepte oder vormoderne projizieren soll.
Modern ist aber auch nach wie vor für viele Menschen das, was Sie von Friedrich dem Großen gesagt haben, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Das heißt, auf unsere Gesellschaft ein bisschen übertragen, Religion ist doch Privatsache.
Das mit der Religion Privatsache, diese Redeweise finde ich zumindest erläuterungsbedürftig. Man kann sagen, auf der einen Seite ist Religion etwas sehr Privates, man könnte fast sagen etwas sehr Intimes sogar. Also manche Menschen tun sich ausgesprochen schwer, über Fragen von Religion zu reden, weil es eben so was sehr Persönliches ist. Rechtlich gesehen, von den Menschenrechten her, ist die Religionsfreiheit nicht ein nur privates Recht. Es steht ausdrücklich drin in Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, ähnlich in Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es geht um Freiheit von Individuen und von Gemeinschaften, und zwar im privaten, wie aber auch im öffentlichen Raum. Also eine sozusagen gar von Staats wegen forcierte Privatisierung der Religion wäre mit der Religionsfreiheit in dem umfassenden Sinne eigentlich gar nicht vereinbar.
Wir hatten vorhin schon mal den Muezzin und das christliche Glockengeläut. Wenn ich als Atheist in einer Stadt lebe in der Schweiz, dann muss ich also mir das anhören. Ich habe keine Chance, dagegen etwas zu unternehmen.
Im Prinzip haben Sie keine Chance. Und zwar deshalb, man spricht ja ab und zu von der negativen Religionsfreiheit, die wirklich auch dazugehört. Negative Religionsfreiheit, nämlich die Freiheit auch zu sagen, nein, ich will mich nicht für Religion interessieren, ich will nicht zu einem Bekenntnis gedrängt werden, Ich will mich auch wehren können gegen Übergriffe. Aber diese negative Religionsfreiheit geht nicht so weit, dass Menschen ein Recht haben, von der Konfrontation mit Religion überhaupt verschont zu werden von Staatswegen. Das hieß ja, dem Staat ein sehr umfassendes Mandat zuzusprechen, in Religionsfragen den öffentlichen Raum zu säubern. Das kann mit einer freiheitlichen Gesellschaft nicht vereinbar sein.
Aber es gibt, das hatten Sie vorhin schon mal angesprochen, es gibt auch klare Grenzen für die Religionsfreiheit. Also zum Beispiel, wenn das eine Menschenrecht mit einem anderen Grundrecht kollidiert. Sie haben vorher das Recht auf Leben schon mal genannt, dieses Beispiel. Dass Eltern ihren Kindern eine medizinische Behandlung verweigern. Gibt es da dann doch so etwas wie das Primat des einen Rechts gegenüber dem anderen?
Der Versuch sollte immer sein, allen Rechten, die dann im Spiele stehen, die auch vielleicht in Konflikt geraten, nach Maximum des Möglichen gerecht zu werden. Und deshalb in diesem konkreten Konfliktfall, wo es wirklich darum geht, auf der einen Seite sind Menschen, Eltern, der festen Überzeugung, diese Form der medizinischen Behandlung, Bluttransfusion etwa, ist gegen unseren Glauben. Also es ist eine ganz ernste Geschichte. Auf der anderen Seite geht es um Leben und Tod eines Kindes. Da muss abgewogen werden, aber dann in einer Weise, dass der Eingriff zu Lasten des einen Rechts auch so gering wie möglich gehalten wird. Deshalb zum Beispiel wäre das kein Titel dafür, den Eltern ganz generell ihr Sorgerecht zu entziehen. Könnte man ja auf die Idee kommen. Sondern in dem Moment, wo die medizinische Versorgung unerlässlich ist, weil es wirklich um Leben und Tod geht, da tritt das Sorgerecht dann zurück. Das Elternrecht, was in diesem Fall ja auch in Verbindung steht mit der Religionsfreiheit der Eltern oder der Religionsfreiheit der Familie, dann tritt es zurück. Aber der Eingriff muss so schonend wie möglich zu sein. Deshalb auch hier keine sozusagen abstrakte Hierarchisierung, dass man sagt, okay, wenn das Recht auf Leben ins Spiel kommt, dann können wir die Religionsfreiheit vergessen. Nein, die können wir nie vergessen. Die können wir nie vergessen. Aber im Konfliktfall müssen wir einen Weg finden, der allen Rechten, die dann im Konflikt stehen, gerecht wird. Und das geht natürlich dann nicht ohne Kompromisse und ohne auch Grenzziehungen. Das gehört dazu. Grenzen zu ziehen, aber eben nach klaren Kriterien.
Wie kompliziert das Ganze ist, wird doch immer wieder an den viel diskutierten Kopftuch tragenden Lehrerinnen deutlich. Die Lehrerin hat eigentlich das Recht auf Religionsfreiheit, also das auch zu zeigen. Und die Kinder im Unterricht haben das Recht darauf, dass sie damit quasi nicht belästigt werden.
Das ist in der Tat ein schwieriger Fall und da kann man auch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Das ist auch, sagen wir mal, innerhalb so der Menschenrechts-Community nicht unumstritten, also wie man da entscheidet. Denn in der Tat, auf der einen Seite haben wir das Recht der Lehrerin, das Kopftuch zu zeigen als Bestandteil der Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit ist ja auch im staatlichen Dienst nicht einfach weg. Auf der anderen Seite könnte das in Kollision geraten mit dem, was man eben negative Religionsfreiheit nennt. Recht der Kinder, nicht gedrängt zu werden zu einem religiösen Handeln, denn die Lehrerin ist ja Autoritätsperson. Ja, deshalb, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich bin allerdings der Auffassung, dass es keine allgemeinen, sozusagen präventiv angelegten Kopftuchverbote geben sollte, sondern dass man sich wirklich den einzelnen Fall anschauen sollte. Denn zu unterstellen, hier ist immer ein Konflikt, geht, glaube ich, zu weit. Man kann sich Situationen vorstellen, wo eine Lehrerin, die Kopftuch vertritt, auch pädagogisch so sensibel damit umgeht, dass es nicht wirklich zu einer Beeinträchtigung der negativen Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler kommt. Ich bin also der Meinung, man sollte zumindest die Position der Lehrerin anhören und kann dann unter Umständen auch zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Ich kann mir Konstellationen vorstellen, vielleicht gerade auch im Grundschulbereich, wo Kinder noch wenig artikulationsfähig sind, wo man dann sagt, naja, da ist das Kopftuch jetzt wirklich ein Problem, das Kopftuch der Lehrerin könnte ein falsches Signal sein, könnte auf Kosten der Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler gehen. Aber ich kann mir genauso Situationen vorstellen, wo man sagt, nein, also sehe ich eigentlich nicht. Also die Frau ist so kompetent und geht auch damit angemessen um. Das ist nicht per se schon die Verletzung der oder die Bedrohung der negativen Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler. Und wo man dann auch dazu kommt, doch zu sagen, das Kopftuch können wir akzeptieren. Also ich bin gegen allgemeine Kopftuchverbote, wie sie ja jetzt in verschiedenen deutschen Bundesländern vorgesehen sind. Ein solches generelles Verbot, das den Konflikt immer schon unterstellt, scheint mir dann doch dem Stellenwert der Religionsfreiheit nicht gerecht zu werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.